Radiokolleg. Präsentiert von Julia Reuter.
Herzlich willkommen. Wenn wir den Begriff Macht hören, denken wohl die allermeisten zuerst an Politik und im nächsten Moment zugleich an Machtmissbrauch. Es ist also die dunkle Seite der Macht, um hier Krieg der Sterne zu zitieren, die als erste Assoziation auftaucht. Wir üben uns diese Woche in einer Rehabilitierung der Macht und legen den Fokus auf deren helle Seite. Mehr dazu in Kürze. Im Mittelteil des Radiokollegs setzen wir unsere Langzeitreihe Datenpunkte im Informationszeitalter fort. 1939 bestaunten die Besucherinnen und Besucher der Weltausstellung in New York eine sonderbare Sprechmaschine. Um was es sich dabei handelt und welchen Einfluss das auf aktuelle Entwicklungen hatte, erfahren Sie in knapp 25 Minuten. In der abschließenden Musikviertelstunde wollen wir in den kommenden 4 Tagen Neugier wecken. Neugier auf zeitgenössische Kompositionen. Zunächst widmen wir uns aber der Würde und Bürde der Macht. Denn Macht bedeutet auch Verantwortung und manchmal kann sie sogar zur Bürde werden, etwa wenn es um Stellenabbau, Unternehmensschließungen bis hin zu Entscheidungen über Leben und Tod geht. Macht und Verantwortung beginnt schon in den eigenen 4 Wänden, beziehungsweise im eigenen Garten. In einen solchen führt uns nun Daphne Ruby im ersten Teil ihrer Reihe über die helle Seite der Macht.
Als leidenschaftlicher Gartendilettant übe ich eigentlich auch ständig Macht aus.
Reflektiert Gregor Faumer, Verhaltensbiologe und Kommunikationstrainer, während er durch seinen Garten im 18. Wiener Gemeindebezirk wandert. Es duftet nach Rosen. Im hinteren Teil des Gartens gedeiht ein Feigenbaum. Gregor Faumer begutachtet seine Blumen, streicht sanft über die eine oder andere Pflanze, rupft Unkraut aus. Macht trete schon in kleinen, alltäglichen Handlungen zutage.
Weil ich entscheide, was darf im Garten bleiben und was fliegt raus. Und dann stehe ich vor einer Pflanze und überlege mir, passt die daher, will ich die da haben? Und muss ich dann eine Entscheidung treffen, ob ich sie ausreiße oder nicht? Was für die Pflanze natürlich eine letale Auswirkung hat, wenn ich sie ausreiße, dann landet sie im Kompost. Und für die andere ist es von Vorteil, weil sie mehr Platz hat, sich zu entfalten. Aber ich bin die Instanz, die entscheidet, wer darf sich entfalten, wer darf gedeihen und wer muss eigentlich verschwinden.
Und das betrifft ja auch die Tiere, die hier leben.
Als Gärtner muss ich überlegen, welche Tiere lasse ich zu und welche nicht. Das heißt, kann ich Blattläuse dulden, weil eigentlich der Schaden, den sie anrichten, gering ist und muss gegen den Rüsselkäfer vorgehen, der schon massiven Schaden ausübt im Grunde an meinen Rosen. Ja, noch schlimmer ist der abwärts bohrende Rosenbohrer, der muss einfach vernichtet werden. Das ist fast eine Conditio sine qua non und damit bin ich ständig in der Situation zu entscheiden, was darf bleiben, was darf überleben und was nicht.
Instinktiv wird Gregor Faumer in seinem Gartenreich auch zum Beschützer.
Ich bin einmal rausgeschossen aus meinem Büro, weil ich gesehen habe, wie eine der lieben Miezekatzen sich eine Amsel geschnappt hat und habe die Katze so behandelt, dass sie die Amsel losgelassen hat, weil ich einfach wollte, dass die Amsel überlebt, weil ich gewusst habe, die hat ein Netz. Ich konnte das nicht mit ansehen, dass die Katze aus purer Lust einfach da diese Amsel totbeißt. Und die Amsel hat auch überlebt. Ja? Aber ich würde vermutlich einer Spinne nicht die Fliege aus dem Netz ziehen. Ja? Das ist wieder meine Bewertung. Mein Zulassen von Leben oder Nehmen von Leben. Und damit bin ich die ganze Zeit natürlich, wenn ich in der Natur bin, konfrontiert.
Und weil wir als Menschen mehr Macht haben als andere, geht da eben auch damit Verantwortung einher, wie wir sie gebrauchen.
Haben wir mehr Macht?
Naja, mehr als die Katze. Also die Katze schüchtert die Amsel ein, der Mensch kann die Katze einschüchtern.
Ja, natürlich. Nur wenn ich Macht habe, kann ich auch entscheiden, ob ich sie ausübe oder nicht. Zuerst muss ich die Ressource Macht haben, dann kann ich beginnen, diese zu lenken, in wessen Sinn auch immer. Aber zuerst muss einmal die Macht da sein.
Die politische Theoretikerin und Autorin Hannah Arendt betrachtet Macht als unerlässliche Kraft, um überhaupt gesellschaftlich handlungsfähig zu sein. Für den Schriftsteller Elias Canetti äußert sie sich in Befehlen und Gewalt, an die der Mensch als Untertan von klein auf gewöhnt wird. Dem Philosophen Michel Foucault zufolge kann sie hingegen niemals von einer Person alleine und allumfassend ausgeübt werden. Und wie beurteilt der Verhaltensbiologe das Phänomen Macht?
Macht ist nicht etwas, das sich biologische Systeme einfach nehmen können, sondern gerade bei uns Menschen wird Macht jemandem attribuiert, zugestanden. Das heißt, eine Gruppe von Menschen gesteht jemandem zu, in die Koordination zu gehen, Entscheidungen zu treffen, Vorschläge zu machen, was bereits das Ausüben von Macht ist. Und die Geführten können dann entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und sie können die Macht auch wieder entziehen. Das ist bereits auf zellulärer Ebene. Wenn einzelne Zellen sich, sollte es die Absicht geben, zu einem Gewebe zusammenschließen wollen, um als Gewebe zu funktionieren, so braucht sie eine koordinierende Stelle. Bei uns haben sich dann die Gehirne daraus entwickelt, letztendlich das zentrale Nervensystem, um zu steuern, um zu koordinieren.
Hierarchien seien aber keineswegs eine Erfindung des Menschen. Gregor Faumer, Autor des Buchs »Unter Affen«. Warum das Büro ein Dschungel ist, sieht hier durchaus Parallelen zu unseren nächsten tierischen Verwandten.
Wenn ein Schimpanse die Gruppe übernehmen will, dann muss er vorher, wie bei unserem Präsidentschaftswahlkampf, ja, muss er vorher Kleinkinder streicheln. Da schnappt sich die tatsächlich auch und beweist, dass er ein guter Daddy sein kann, obwohl es nicht seine Kinder sind. Er muss antichambrieren zwischen den anderen Affen, die eigentlich auch um die Position rittern. Er muss die ganze Zeit beweisen oder sie, dass sie sozial geschickt sind, um wirklich von allen noch akzeptiert zu werden. Und dann kann er den Machtanspruch auch ausleben. Ja? Es passiert eigentlich nicht so, dass einer sagt, ich bin jetzt der Chef und alle wegprügelt.
Ist die Gruppe unzufrieden mit der Führung, wird der Machthaber gestürzt. Das kann dann doch mitunter recht blutig werden.
Also man weiß von Affen, wo sich sozusagen in der Hierarchie Affe 2 und 3 zusammengetan haben und Affe 1 einfach getötet haben. Totgeschlagen, so schwer verwundet, dass der verblutet ist. Ja? Und dann ist dann vorige Affe 2 die Nummer 1 geduldet von der vormaligen Nummer 3, hält ihm den Rücken frei. Also dann wird sozusagen aus einer Führung wird eine Art Doppelspitze, weil man weiß, allein schaffe ich es nicht, den anderen abzulösen.
Solche brutalen Beispiele der Machtergreifung finden sich auch zuhauf in der Menschheitsgeschichte. Diese Erkenntnis sei ein erster Schritt zu einem verantwortungsvollen Machtumgang, so Gregor Faumer.
Das heißt, wenn ich das Urviech in mir spüre, die Emotionen aufkommen und ich jetzt eigentlich gleich wie ein Apparat reagiere oder wie ein Pavian, dann kann ich sagen, nein, ich bin Mensch, ich will so nicht reagieren, ich will das nicht, ich will nachdenken, ich will eine neue Bewertung durchführen. Das geht halt sehr schwer mit unserer Grundausstattung, mit den Emotionen, mit den Hormonen, die da quasi durchs Blut sausen und unser Verhalten halt extrem einfärben. Aber erst dieser Schritt, dass ich mir dessen bewusst bin, wie ich ticke, die Selbsterfahrung, ja, ist die Grundvoraussetzung, dass ich mein Verhalten in Richtung Homo sapiens bewegen kann und wegbringe von Bonobo oder den Gorillas und den Orangutans. Ja. Und das gehört meines Erachtens in jedes Schulcurriculum hinein.
Ein richtiger Umgang mit Macht will gelernt sein. Machtkompetenz bedeutet nicht etwa, möglichst viel Einfluss zu haben, sondern verantwortungsvoll damit umzugehen. Macht an sich sei nichts Verwerfliches, sondern vielmehr nötig, um eine Gruppe zu koordinieren und zusammenzuhalten. Ob Tier oder Mensch, im Fokus steht immer die Verteilung von Ressourcen, sagt Gregor Faumer. Damit alle genug vom Kuchen abbekommen, brauche es stabile Hierarchien.
Die weiter oben sind, haben mehr Ressourcenzugang, müssen aber auch im Rahmen ihrer Macht eben liefern. Sie müssen das bringen, warum man ihnen das zugesteht, dass sie einen besseren Ressourcenzugang hat. Und das ist Einhalten der Spielregeln, sich um die Schwächeren kümmern, Initiativen zeigen, Entscheidungen treffen, Streit schlichten. Das ist im Grunde sind die Haupttätigkeiten gelungener Führung.
Der Begriff Macht wird meist nur mit Politik verknüpft. Doch im Grunde üben wir sie alle in gewissen Situationen aus. Sei es nun in der Familie, im Verein oder generell gegenüber unserem sozialen Umfeld. Es gibt zahlreiche Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Machtkompetenz und Verantwortung erfordern und dies auch von der Gesellschaft zugestanden bekommen.
Ja, natürlich, als Chirurg ist man immer da ganz vorne an der, wie soll ich sagen, der Speerspitze.
René Fortelny, leitender Oberarzt im Wilhelminenspital und Chirurg an der Privatklinik Konfraternität in Wien.
Weil man mit jeder Operation, auch wenn sie noch so eine Routineoperation darstellt, immer ein Restrisiko, das natürlich kalkulierbar ist. Aber es kann immer im weiteren Verlauf zu einer Komplikation kommen. Dessen muss man sich bewusst sein. Man muss sich dem Problem auch stellen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da kann man nicht davonlaufen. Das ist einfach ein Teil unserer medizinischen Tätigkeit.
Der Philosoph Michel Foucault gliederte Macht in drei Bereiche. Erstens die Fertigkeit im Sinne von zielgerichtetem Handeln. Zweitens die Herrschaft unter dem Einsatz von Zwangsmitteln. Und drittens die Kommunikationsbeziehung. Gerade Letzteres erachtet René Fortelny als essentiell in seiner Arbeit. Er erteile keine Befehle von oben herab. Wichtige Fragen würden ausführlich im Team besprochen.
Aber letztendlich muss einer entscheiden. Und das ist aus meiner Sicht hat dann, wenn man so möchte, die Machtposition zu sagen, okay, das ist der Primararzt, der Chefarzt, wer auch immer, der dann die Entscheidung treffen muss. Und die ist aber gut abgefedert oder ist gut ausdiskutiert mit den Kollegen. Und das ist dann letztendlich das, was wir tagtäglich in der Routine auch machen.
Und er trägt dann halt auch letztlich dann die Verantwortung?
Natürlich, natürlich. Aber alle tragen die Verantwortung. Es sind ja auch natürlich die Kollegen, die mitentschieden haben, haben sich dem anzuschließen.
Große Verantwortung tragen René Fortelny und sein Team aber nicht nur rund um den OP-Tisch. Denn Gesundheit sei das höchste Gut. Jede Maßnahme, jede verordnete Therapie will gut überlegt sein.
Ist das sinnvoll? Ja, nein. Schade ich dem Patienten? Ja, nein. Braucht er das? Ja, nein. Wie gehe ich mit den Ressourcen um? Zum Beispiel redundante Untersuchungen etc. Also da gibt es ja viele Aspekte. Und da kann man nicht abschieben die Meinung, das war halt immer so, wir machen das so. Nein, immer nachdenken und sehr kritisch mit den Dingen umgehen. Also das ist eine Grundvoraussetzung.
Apropos Ressourcen. Gerade die Corona-Pandemie hat schmerzlich vor Augen geführt, dass diese endend sind. In einigen Ländern gab es nicht genug Intensivbetten und Beatmungsgeräte.
Dann wäre die Regel, nach der zu verfahren wäre, dass diese Patienten bevorzugt werden, die eben eine reelle Chance haben, die Intensivstation gut zu überleben und nachher eben als gesund das Spital verlassen können.
Im Fachjargon nennt man dieses Verfahren Triage. Christiane Trummel weiß, wovon sie spricht. Die Juristin ist Mitglied der Corona-Taskforce im Gesundheitsministerium und Vorsitzende der Bioethikkommission. Das bundesstaatliche Beratungsorgan hat auch einen Plan zu einem möglichen Triage-Szenario in Österreich ausgearbeitet.
Nur gerade dann, wie wir das Papier fertig gemacht haben, war es Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt, obwohl gleichzeitig es in Italien, Spanien, im Elsass so dramatisch war, bei uns eigentlich nicht mehr notwendig. Die Zahlen sind hinuntergegangen und ich hoffe, das bleibt so.
In der Corona-Krise agiert das Gesundheitspersonal an vorderster Front. Medizinerinnen und Pfleger versorgen Erkrankte, fällen weitreichende Entscheidungen. Schlussendlich sind sie selbst jedoch ebenso Betroffene. Sie sind mächtig, aber zugleich teils auch machtlos. Manchmal vielleicht sogar ohnmächtig angesichts der Zustände. Wie fühlt man sich in so einer Situation?
Das ist eine sehr gute Frage, die sich leicht beantworten lässt. Auch wir sind nur Menschen, wir sind genauso verletzlich.
René Fortelny sind als Arzt in Österreich bisher schlimme Zustände wie etwa in Italien erspart geblieben. Er hatte aber in der Akutphase regelmäßig Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern.
Ich weiß nicht, wie viele hunderte Ärzte gestorben sind, die sich im vollsten Einsatz mehr oder weniger auch diesem Schicksal gestellt haben, dass sie selbst auch nicht ausgenommen sind von dieser katastrophalen Situation und die ihr Leben lassen mussten. Und wie auch bei jeder Krebserkrankung, jede Krebserkrankung, die von der Statistik her natürlich jeden Arzt genauso treffen kann wie jeden anderen der Bevölkerung. Und das macht eben keine Unterschiede. Und das ist dann letztendlich auch die Ohnmacht, der man gegenübersteht. Trotz bestem Wissen und Gewissens, auch der Vorsorgeuntersuchungen, es gibt nicht alles, was man abdecken kann.
Die Triage ist für Ärztinnen und Ärzte auch nichts Neues. Massenkarambolagen, Naturkatastrophen oder eben Pandemien. Wann immer eine große Anzahl an Patienten versorgt werden muss und zu wenige Ressourcen verfügbar sind, werden Menschen mit größeren Überlebenschancen zuerst behandelt. Derart belastende Entscheidungen sind Teil des Berufs, erklärt René Fortelny. Mit großer Macht geht auch große Verantwortung einher. In der Philosophie und Rechtswissenschaft gibt es noch viel weitreichendere moralische Gedankenexperimente.
Folgendes ist passiert. Ein Terrorist hat ein Flugzeug entführt. Er droht, es in die Allianz Arena bei München zu stürzen und so 70.000 Menschen zu töten. Dieser Mann schoss das Flugzeug ab. Alle 164 Insassen starben.
Glauben Sie grundsätzlich, dass jedes menschliche Leben gleich wertvoll ist?
Natürlich.
Dennoch darf der Schutz des einzelnen Lebens aufgegeben werden, wenn dadurch mehrere andere Leben gerettet werden können?
Ja.
Das Ensemble des Staatstheaters Kassel brachte 2016 das Stück Terror auf die Bühne. Verfasst hat es der deutsche Schriftsteller und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach. Darf man Menschenleben gegeneinander aufwiegen? Ist es gerechtfertigt, die 164 Gäste einer Passagiermaschine zu opfern, um damit die 70.000 Besucher im Stadion zu retten? Ethische Fragen wie diese bezeichnen Fachleute als Trolley-Problem. Solche Szenarien werden für den Ernstfall auch beim österreichischen Bundesheer gedanklich durchgespielt.
Zum Beispiel muss ich der einen Kompanie Befehl zu halten, um das restliche Bataillon zurückziehen zu können. Das sind natürlich immer Probleme, die man abwägen muss und auch in der Einsatzführung behandeln muss und durchdenken muss.
Berichtet Jörg Leudold, Oberstleutnant und Kommandant des Panzerbataillons Weser-Hessen auf dem verregneten Gelände der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Ist es ethisch vertretbar, das Leben der zurückgelassenen Kompaniesoldaten zu riskieren, um den Schutz des restlichen Bataillons und vielleicht auch der Mission zu gewährleisten? In der Realität sei das österreichische Bundesheer bisher noch nicht vor solche weitreichenden Entscheidungen gestanden.
Aber es wird im militärischen Einsatzfall sicher dazu kommen. Egal, ob man jetzt sagt, der Flieger, der aufs volle Stadion fliegt und vom einsamen Jagdbomber verfolgt wird oder eben das Trolley-Problem. Es ist immer ein Abwägen. Allerdings haben wir natürlich mit der Menschenrechtskonvention, der ja jegliches Aufwiegen des Lebens gegen ein anderes eigentlich ausschließt, natürlich noch strengere Maßstäbe erhalten, als es früher der Fall war.
Ist das gesagt, dass das dann auch im Ernstfall so eingehalten werden kann?
Dazu werden Kommandotagebücher geführt und das wäre dann im Fall des Falles durch einen Richter zu prüfen, ob meine Entscheidung dann trotzdem vertretbar war oder nicht.
Im österreichischen Recht, wie eben auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention, darf kein Leben für ein anderes geopfert werden. Bei alltäglichen Entscheidungen geht es in den seltensten Fällen gleich um Leben und Tod. Konsequenzen haben sie trotzdem allemal.
Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sind täglich damit konfrontiert, dass sie Entscheidungen treffen müssen, die jemandem anderen zum Nachteil geraten.
Sagt Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach und Autorin zahlreicher Bücher rund um die Macht. Die Expertin schildert den Alltag in der Unternehmensführung.
Sie müssen entscheiden, ob sie Preise erhöhen, ob sie Unternehmen verkaufen, ob sie Mitarbeiter geringer bezahlen oder Stellen abbauen. Alle diese Entscheidungen sind einerseits zum Wohle von etwas, um ein Unternehmen zum Beispiel zu erhalten, und andererseits zum Schaden von etwas. Zum Schaden der Umwelt, zum Wohle der Produktion.
Das ist eine ganz, ganz hohe Belastung. Gerade Menschen, wir sind kooperative Wesen. Wir wollen miteinander kooperieren und wir brauchen die Wertschätzung, wir brauchen die Resonanz.
Wirft Susanna Wieseneder ein. Sie berät und trainiert seit 18 Jahren Führungskräfte aus Politik und Topmanagement.
Und plötzlich steht man an der Spitze in einem Unternehmen alleine. Vielleicht hat man noch gerade ein paar Sparringpartner oder ein paar Kollegen und Kolleginnen, mit denen man sprechen kann, und muss dann unpopuläre Maßnahmen bewusst im Sinne des Unternehmens oder im Sinne, ich sage jetzt einmal, des Wunsches der Aktionäre oder was auch immer, muss man jetzt dann durchziehen. Und das ist eine enorme Belastung, mit der man lernen muss, umzugehen. Also dieses nicht everybody's darling zu sein und hier auch bewusst zu lernen, dass sich Menschen auch distanzieren.
Das gehe an die Substanz. Einige greifen deswegen zu Suchtmitteln, weiß Christine Bauer-Jelinek, die Führungskräfte coacht. Aber nicht nur die Entscheidungen können zur Bürde werden. Auch der Lebensrhythmus an sich sei belastend, so die Psychotherapeutin.
Ganz oben geht Lebensqualität verloren, weil die Anforderungen dessen, was man dann tun muss, einen so vereinnahmen, dass man sich fast nicht herausziehen kann. Man muss viel Zeit investieren, man muss auf vieles verzichten. Man wird in einer gewissen Blase auch von vielem ferngehalten. Und dort ist einfach das, was wir unter Lebensqualität verstehen, fast nicht mehr möglich. Es gibt andere Incentives, wie dass man überall eingeladen wird, dass man überall hofiert wird. Sehr viele Maßnahmen oder Verhaltensweisen, die das Ego sehr stark stimulieren, aber die auf die Dauer nicht gesund sind und nicht nährend sind.
Einen rauschhaften Zustand können sie dennoch hervorrufen. Prestige, Geld, Anerkennung, Entscheidungsgewalt. Macht macht auch süchtig.
Es ist einfach sehr bequem, wenn man sich nicht mehr auseinandersetzen muss, sondern entweder per Dekret oder per ich hebe die Augenbraue und der andere macht, was ich will. Das ist sehr angenehm im ersten Augenblick, dass man einfach nicht mehr diskutieren muss, sondern es geschieht, was ich will. Und diese Sucht muss man sich wieder abgewöhnen. Es kommen sehr viele Klienten und Klientinnen zu mir nach dem Ende ihrer Machtposition.
Viele würden unter dem plötzlichen Machtentzug leiden. Depressionen bis hin zum Suizid. Christine Bauer-Jelinek hat schon alles gesehen. In der Politik gibt es zahlreiche Beispiele von Machthabern, die nach ihrer Absetzung verfielen, erkrankten oder sogar kurz darauf verstarben. Das trifft besonders auf autoritäre Regenten mit großer Machtfülle zu. Der frühere ägyptische Präsident Hosni Mubarak erlitt einen Herzinfarkt und war bis zu seinem Tod an den Rollstuhl gefesselt. Sein Kollege in Simbabwe, Robert Mugabe, starb 2 Jahre nach seinem Sturz an einer Krebserkrankung. Aber auch in gemäßigten Demokratien haben einige Politiker so ihre Schwierigkeiten mit dem Abschiednehmen. Jörg Haider kündigte den Rücktritt vom Rücktritt an. Heinz-Christian Strache tut es ihm nun gleich. Ein Machtentzug fällt in jedem Bereich schwer, erklärt Christine Bauer-Jelinek.
Ich vergleiche das immer wie einen Spitzensportler, der zuerst sein Herzvolumen auftrainieren muss, dann muss er es auch wieder abtrainieren. Ein Spitzensportler kann nicht einfach abtreten und nichts machen. Der muss auch wieder auf ein Niveau herunterkommen, das alltagstauglich ist.
Es gehe darum, den Fokus auf Freizeitaktivitäten zu richten, Freundschaften zu knüpfen und vor allem neue Ziele zu formulieren. Viele Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger vernachlässigten ihr Privatleben. Um sie sammle sich zwar eine Heerschar von Untergebenen oder Opportunisten, denn Macht zieht auch Menschen an. Dabei handle es sich aber in den seltensten Fällen um wahre Freunde. Nach der Ablöse stehe man dann oft ganz alleine da. Die Empfehlung der Psychotherapeutin an noch amtierende Machthaberinnen und Machthaber:
Dass sie sich immer Freunde behalten, die ihnen die Wahrheit sagen. Denn ein Mechanismus passiert auch oft, dass Menschen an der Macht überhaupt kein Feedback mehr kommen, das realistisch ist. Jeder sagt nur noch, was der hören will und nicht mehr, was Sache ist, was die Leute denken, was seine Fehler sind oder ihre, was man besser machen könnte. Dazu ist oft der Coach da, aber sehr gut ist, wenn es auch im Privatleben Leute gibt, Freunde gibt, die sagen, du, merkst du eigentlich, was du hier tust?
Das könne auch einem Machtrausch vorbeugen und das Arbeitsresultat verbessern. Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut. Oder doch eher, mit großer Macht geht auch große Verantwortung einher. Definitionen prägen unser Bild, aber auch unsere Handhabung dieses zwischenmenschlichen Phänomens. Können wir Menschen mit Macht umgehen?
Ganz verschieden. Wie mit anderen Fähigkeiten auch. Es gibt Menschen, die können gut kommunizieren und manche, die können schlecht kommunizieren. Und auch mit Macht können manche Menschen von Natur aus gut und ethisch legitimiert umgehen und andere lernen es vielleicht nie.
Erziehung, Sozialisation, Bildung. All das spielt dabei eine Rolle, so Christine Bauer-Jelinek. Machtkompetenz, also der richtige Umgang mit der zugewiesenen Aufgabe und den Untergebenen, lasse sich aber auch erlernen. Das gelte genauso für die Selbstermächtigung jedes einzelnen Menschen. Ihre Bücher sind als Leitfaden gedacht. Man müsse sich Fragen stellen wie:
Was will ich, was will der andere, wer ist wie berechtigt, welche Machtinstrumente habe ich, auf welchem Schauplatz der Macht spielt sich das ab, habe ich friedliche Formen der Macht oder muss ich einen Kampf führen, und wenn ich einen Kampf geführt habe, wie kann ich mich wieder versöhnen? Das ist jetzt das ganz kurze Programm, wie man zur Machtkompetenz kommt. Das kann man, das ist die gute Nachricht daran, sehr schnell lernen.
Das kleine Einmaleins der Machtkompetenz. Sie hörten den ersten Teil einer Reihe zur Rehabilitierung des Phänomens Macht. Gestaltet und präsentiert hat sie Daphne Robi.